Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Cano und der Camillote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Fröhliche Weihnachten oder doch liebevolle Festtage. Zu keinem anderen Zeitpunkt im Jahr als zu Weihnachten werden christliche Brüche und Traditionen aus Rücksicht auf die religiösen Gefühle von anderen Menschen gecancelt. Ob in der Schule, im Geschäft oder auch bei staatlichen Behörden. Aus Weihnachten werden Festtage, aus der Adventsfeier ein leichter Fest und das Krippenspiel sucht man vergeblich. Das Christentum und damit auch die Werte, auf die unsere Gesellschaft aufbaut, sind die in Gefahr? Das diskutiere ich heute in dem Nebelspalterinnen Spezial mit dem Bischof Marian. Der Marian Eleganti hat Philosophie und Theologie studiert, ist vom Dezember 2009 bis zu seiner Emeritierung im Dezember 2021 Weihbischof vom Bistum Chur gewesen. Bischof Marian, herzlichen Dank, sind Sie heute da.
Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
Wo kann man Sie denn heute noch antreffen, wenn man sie hören will, in der Kirche?
Ja, ich bin natürlich viel in Gottesdienst und Predigen. Ich bin in Deutschland, in Frankreich, in Österreich viel unterwegs und in Italien manchmal auch. Ich bin auch im Internet ein bisschen präsent oder bei so Radiosendungen, wie jetzt die eine ist, auch in anderen Medien. Ich schreibe auch einen Blog und der wird zum Teil auch übersetzt in andere Sprachen. Und von dort her komme ich immer wieder Anfragen über für so Begegnungen, sodass ich eigentlich, das habe ich auch immer vorgehabt mit den Emeritierten, das ist für mich mehr eine strategisch neue Ausrichtung gewesen, um auch ein bisschen frei zu werden von dem Tagesgeschäft, wo man viel Energie und Zeit in den Gremien, am Tisch, in der Räte verbringt. Und jetzt bin ich wirklich frei. Ich kann auch mal ein Kinderbuch schreiben.
Ja.
Und habe ja zwei geschrieben jetzt, gerade über dieses Thema, über Weihnachten, aus dem gleichen Grund eben, weil tatsächlich das Christ, das Fest immer mehr entkernt wird von seinem eigentlichen Sinn und Ursprung und umgedeutet wird in etwas ganz anderes.
Reden wir doch gerade mal über die Bedeutung, wenn die Folge rauskommt, ist es Heiligabend? Welche Bedeutung hat das heutzutage noch für Christen weltweit, das Fest?
Also für Christen, für gläubige Christen ist es ein Hochfest. Also neben Ostern das bedeutendste Fest, weil man an die Menschwerdung Gottes denkt. Wir feiern die Geburt, das ist der Geburtstag von Jesus Christus. Nachdem ja die ganze Zeitrechnung erzählt, also das vergisst man. Wir haben immer
jeden
noch vor
Tag
Christus und nach Christus.
Ja.
Man kann natürlich jetzt auch säkular sagen, vor unserer Zeitrechnung oder nach dem Anfang von unserer Zeitrechnung. Wenn man eben mit dem Christentum gar nichts mehr am Hut hat oder will haben, dann macht man das, aber als Christ natürlich nicht. Und dass die ganze Zeitrechnung an dem Geburtsfest sich ausrichtet, zeigt die universale Bedeutung, wo Jesus hat und die enormen Spuren, die er in der ganzen Menschheit hinterlassen hat. Und das ist ja keine verblasste Spur. Mhm. Die Spur, die ist hochaktuell und die hat jeder Zeit, hat Jesus viel zu sagen. Also das Christentum ist von mir aus gesehen, hat das einen göttlichen Ursprung. Das wird nicht untergehen. Es kann zwar in bestimmten Weltregionen verschwinden, wie das in Nordafrika der Fall war. Nordafrika oder in der heutigen Türkei. Das sind christliche Gebiete mit vielen Bischofssitzen und wo auch grosse Heilige gewirkt haben. Und da ist das Christentum vom Islam verdrängt worden. So Sachen können schon passieren, auch
aber
in Europa.
Ja,
natürlich.
Genau, auch in Europa. Man sieht ja eben, es werden in den Schulen nicht mehr christliche Weihnachtslieder gesungen. Immer weniger sieht man eigentlich den christlichen Ursprung von dem Fest da in Europa. Wie sehen Sie die Entwicklung?
Ja, ich sehe sie natürlich als eine sehr bedauerliche Entwicklung und als einen sehr grossen Verlust. Nicht nur religiös gesehen, sondern auch kulturell, muss man auch sagen. Und wir sind natürlich alle dafür verantwortlich, vor allem die getauft sind. Ob sie wirklich überzeugt sind, ob sie den Glauben leben, ob sie mit Christus in einer inneren Beziehung leben. Das Christentum ist nicht eine Religion, in dem Sinn ein System oder auch kein Moralismus, sondern das Christentums Faszinosum ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, wo wir glauben, er ist Gott und Mensch. Und wenn das wahr ist, ist das natürlich relevant für die ganze Menschheit. Wenn Gott Mensch geworden ist, das ist die springende Frage, die ich positiv beantworte. Ja. Er ist es geworden. Das ist natürlich eine steile These. Und ich habe mich ein Leben lang mit dem beschäftigen und bin zutiefst überzeugt. Das ist natürlich faszinierend und beeindruckend, wenn man sich das vergegenwärtigt und wenn man zu dem Glauben gehen kann. Wenn man den Glauben nicht hat, dann ist er ein bloßer Mensch und dann ist er eine historische Figur. Und dann kann man sie auch ersetzen mit anderen philosophischen Theorien, die einem vielleicht mehr ansprechen. Ich finde Christus unüberbietbar. Also, ich glaube, man kann es ja auch beobachten, dass der Humanismus, der säkulare Humanismus, die Kraft nicht hat, auf das Ganze gesehen, eine wirkliche bessere Menschheit hervorzubringen. Die Sozialutopie, die marxistische oder der Kommunismus und der Transhumanismus, den wir jetzt haben, werden scheitern. Das sind Utopien, die ihre Versprechen nicht einlösen können, bessere Menschen vorzubringen.
Wer sehen Sie denn auch in der Verantwortung, dass eben die christlichen Werte, und eben jetzt sieht man das gerade gut an Weihnachten, dass die immer mehr aus unserer Gesellschaft verschwinden. Sind es vielleicht auch Eltern, die ihren Kindern, trotz dass sie Christen sind,
ja, an erster Stelle sind es die Eltern, weil man kann die Eltern nicht ersetzen. Sie sind das erste kleine Universum für Kinder. Und was die Eltern den Kind weitergeben, ist natürlich wirklich fundamental im eigentlichen Sinn vom Wort. Ich finde es eben ein Fehler, dass Eltern immer sagen, ja, wir tun sie mal neutral erziehen, sollen selber wählen. Und das ist für mich eine Selbsttäuschung, weil Eltern, man kann nicht erziehen, ohne dass man nicht ein Wertesystem und einen existenziellen Glaubensansatz im Hinterkopf hat. Wenn man ein Kreuz in einem Schulzimmer wegnimmt und jetzt eine leere Wand, dort ist das auch eine philosophische Aussage. Und die Eltern geben eben dem Kind nicht, sie sind nicht wertneutral, was immer sie machen, nolens volens, geben sich im Kind eine Weltanschauung mit. Auch wenn sie praktisch sagen, ja, wir wollen es nicht beeinflussen in dieser Frage, stimmt es eben nicht. Und dann sagen sie eben, ja, Gott ist nicht so wichtig, das kannst du dir später mal überlegen, was du willst werden. Wir glauben es nicht, wir sind nicht überzeugt, wenn du das ist ja natürlich alles auch eine Aussage und eine Beeinflussung vom Kind. Aber Kind, das sieht man ja immer wieder, Kind haben auch noch eine Eigendynamik. Sie sind nicht absolut einfach nur Knetmasse von den Eltern. Sie wählen tatsächlich so oder so ihren eigenen Weg. Und sie können ja sich auch distanzieren vom Glauben der Eltern, wenn sie das später wollen. Also das ist ja kein Problem, weil schlussendlich muss jede Generation wieder selber in ein ursprüngliches Verhältnis gefunden zur Gottesfrage. Und jeder Mensch muss das für sich selber beantworten, ob er die Vorgaben von den Eltern, von der Kultur nachvollzieht oder ableitet und selber sucht. Das bleibt ja immer.
Kann es sein, dass unsere Gesellschaft vielleicht auch einfach zu gut geht, wir den Wohlstand haben und da vergessen haben, wie wichtig eben Werte sind für uns als Mensch. Und darum auch das Christentum eben und die Werte ja, verloren haben in unserer Gesellschaft.
Ja, das kann man natürlich allgemein beobachten, dass der Wohlstand und der Konsumismus und die Weltlichkeit, wenn man so will, wenn einem die Welt so total vereinnahmt in allem, was sie bietet, an Genussmöglichkeiten oder auch zwischenzeitliche, vergängliche Vergnügungen, dann kann man natürlich schon das Herz mit Stoff füllen. Aber die tieferen Fragen, die existenziellen, die kommen ja immer wieder. ich bin manchmal erschüttert gewesen. Ich habe ja viele Begegnungen gehabt mit Jugendlichen, auch mit Kind. Dass manchmal Kinder, die aus solchen Elternhäusern kommen, wo die Eltern, sagen wir so, religiös nicht so interessiert sind und den Kindern gar nicht weitergeben, dass sie fast in einem tragischen Ausmass, das ist jetzt meine subjektive Einschätzung, das Gewicht von der Gottesfrage gar nicht mehr einschätzen können. Es kommt einem vor, wie, ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem 14- oder 13-jährigen Bub, dass der, ja, Gott ist für ihn nicht wichtig. Mhm. Also wenn einer kann sagen, Gott ist für mich nicht wichtig oder die Gottesfrage, dann kann er gar nicht einschätzen, von was man redet. Und dann, ob Gott ist oder ob Gott nicht ist, ist eine Frage von to be or not to be. Da entscheide ich auch über meine Ewigkeit. Dann ist das schon eine Frage, die eine unglaubliche Tragweite hat. Und dass das Kind gar nicht mehr einschätzen kann und das Gewicht von dieser Frage nicht mehr spürt, das ist eine tragische Gehörlosigkeit, für die wir alle verantwortlich sind. Wenn eine ganze Gesellschaft so lebt, also nur immer Karriere, Ansehen, Geld, Freizeit, Sport. Wir sind mit uns selbst beschäftigt, die anderen sind es auch. Ja, wenn alle so leben, dann verliert die Gesellschaft einen übernatürlichen Sinn. Sie wird buchstäblich oberflächlich, höhlt sich aus. Und das macht sich bemerkbar. Ich habe als Kind gelernt, also, und das ist Christentum, also der barmherzige Samariter, du musst in einer alten Frau musst du die schwere Tasche abnehmen oder über die Strasse helfen. Du darfst nicht einfach alles am Boden werfen, da könnte jemand umgehen und so weiter. Also die Nächstenliebe ist da auch eingeübt worden. Natürlich auch durch in der Schule, dass man manchmal solche Sachen noch gespielt hat, wie im Krippenspiel, wo man ein bisschen gesehen hat, der Machtmensch, der böse Herodes und das wehrlose Kind im Gegensatz dazu oder die Weisen, die vom weit her kommen. Ich habe in dem hineingelebt. Ich kann mich heute noch erinnern, wie ich am Fenster gesessen bei der vierten Primar und das Gleichnis von den Talenten gekommen ist, von den fünf Talenten und der schlechte Diener, der sein eigenes Talent nicht vermehrt, sondern vergraben, da habe ich mir als Kind im Herz vorgenommen, weiss ich noch heute. Also ich möchte unbedingt mir Mühe geben und meine Talente, die Gott mir gegeben hat, vermehren, dass ich da nicht einmal den Tadel Gottes muss entgegennehmen, wenn ich aus meinem Leben nicht das gemacht habe, was er mir angeboten hat. Und so Sachen haben wir natürlich schon als Kind eingeübt. Und das hat schon einen Einfluss im Umgang mit dem öffentlichen Eigentum, in den Zügen, im Anstand, dass man aufsteht, den Platz anbietet und so weiter. Das haben wir fast mit der unsere religiöse Erziehung, von den Kaplänen her, von den Lehrern her, haben wir das verinnerlicht.
Jetzt, die Schule ist ja gerade ein gutes Stichwort. Es heisst ja immer mehr, eben, man verzichtet auf die christlichen Brüche, um die religiösen Gefühle von anderen Kindern nicht zu verletzen. Jetzt ist vielleicht die Frage, müssen Kinder mit einer anderen Religion das einfach tolerieren? Oder ist es unsere Aufgabe als Christen, dass wir sagen, ja, auch Toleranz ist ein Wert vom Christentum, dass wir da Rücksicht nehmen müssen?
Nein, das ist ein Sentimentalismus und ich glaube, das ist ja nicht aufrichtig. Mhm. Ich habe Muslime in meiner eigenen Familie. Schwägerin ist Muslimin von Geburt. Der Schwager war Muslim. Das würde mich doch nie verletzen, wenn jetzt mein Schwager als überzeugter Muslim nach Mekka pilgert oder seine Religion haltet. Gerade wenn ich jetzt im Iran würde leben, wo er herkommt, dann ist es für mich klar, dass die Kultur muslimisch prägt ist, dass die Fest haben, auf die ich Rücksicht nehme, wo ich mich sogar mitfreue. Oder wenn ich dann ein Symbol von der Religion sehe, den Mond und so, käme mir doch jetzt nicht in den Sinn, mich in meinen Gefühlen verletzt zu fühlen. Ich muss doch einfach den Mensch lieben. Und das, was ihm wertvoll ist, verletzt mich nicht in meinen Gefühlen. Aber ich bin auch so frei zu sagen, ich bin halt von etwas anderem überzeugt. Mhm. Und zu dem stehe ich genauso. Und ich finde, gerade wenn man als Fremder kommt in unser Land, in unsere Kultur, dann kann man nicht solche Ansprüche setzen, dass man die Kultur, die man vorfindet, zum Verschwinden will bringen in dem Sinn.
Also ist ja das, was jetzt Kritiker würden antworten, die zum Beispiel sagen, die Schule ist säkularisiert oder Religion ist zum Beispiel Privatsache, sei es jetzt beim Arbeitgeber oder in staatlichen Institutionen. Dass sie diesen Kritiker das so sagen würden?
Ich finde es halt eben ein bisschen eine fromme Selbsttäuschung, weil jede Praxis, das ist eine Praxis, ist Theorie gedrängt. Es gibt keine weltanschauliche Neutralität in dem Sinn. Auch heute haben wir halt einen linken Lehrer, wo ihre Ideologie den Kindern einpflanzen. Das kann man doch auch auf Schritt und Tritt, kann man ja das auch beobachten. Dass, und auch im Biologieunterricht, wie viel Ideologie da der Schüler eingeimpft wird, wenn das Thema auf die Heilige Schrift kommt, auf die Evolution oder auf die Schöpfung, wie viel Ignoranz da ist. Also erstens ist es auch schon rein von den Fakten, vom Faktenwissen her eine unglaubliche Ignoranz. Es ist eine Simplifizierung von den Behauptungen. Auch was Lehrer behaupten, da manchmal, lässt sich nicht einmal wissenschaftlich halten, sondern ist wirklich eine persönliche Ideologie. Und das fließt natürlich, das kann man nicht vermeiden, das fließt überall ein. Schlimm ist, wenn man sich diesen eigenen weltanschaulichen Voraussetzungen bewusst ist. Das geht ja noch, das wäre dann noch ein Stück weit entschuldbar. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, aber sie nicht deklariert, ist es noch schlimmer. Und insofern ist auch im Bildungswesen und in der Erziehung sehr viel nicht deklarierte eigene Ideologie, die sich als sozusagen säkular, weltanschaulich neutral maskiert, aber nicht im geringsten so neutral ist.
Lassen Sie uns zu einem anderen Thema kommen. Es ist ja so, wer heutzutage an einen Weihnachtsmarkt geht, der muss ja zuerst an Betonblöcken vorbei oder irgendwelchen Metallkonstruktionen. Und wir wissen ja alle, wieso die aufgestellt worden sind. Und zwar, weil in der Vergangenheit Weihnachtsmärkte Opfer von terroristischen Attacken geworden sind, von islamistisch motivierten Terrorattacken. Ist das für Sie ein bewusster Angriff von diesen Islamisten aufs Christentum?
Also ja, die Terroristen, die suchen natürlich Plätze und Situationen, wo sie die nötige Aufmerksamkeit erreichen und eine gewisse Schockwirkung können erzielen. Das ist eigentlich in der Methodik vom Terrorismus drinnen, oder? Maximal viel Betroffene, maximal viel Terror, viel Schock, maximal Aufmerksamkeit. Und dann sucht man natürlich solche Anlässe aus. Der Islam ist natürlich vom Ansatz her eine antichristliche Religion. Das ist jetzt rein historisch, rein deskriptiv, nicht wertend gesagt. Es ist ganz eine klare Alternative, wo das Christentum, das Judentum überholen will, ein Stück weit noch ein bisschen toleriert, weil Einflüsse da sind vom Judentum und vom Christentum. Aber ganz klar sagt, Jesus ist nicht Gott, Jesus ist nicht der Sohn Gottes. Das ist Blasphemie, das ist eine falsche Religion, das Christentum. Und die muss eigentlich überwunden werden oder verschwinden. Das ist im Prinzip in der DNA vom Islam drin, dass sie gegen die sogenannten Ungläubigen ist. Und zu diesen Ungläubigen gehören auch die Juden und Christen, geschweige denn die, die gar nichts glauben oder nicht an Gott glauben. Insofern hat der Islam natürlich auch schon von der Anlage her, von der Einteilung her, teilt ja die Welt ein, das Haus vom Islam und das Haus vom Krieg, wo man kämpft. Und er hat auch immer mit Gewalt gekämpft bei der Ausbreitung. Also die wenigsten Länder sind aus innerer Überzeugung einfach zum Islam übergegangen, weil er so eine wunderschöne Religion ist, sondern Die meisten sind erobert worden. Und natürlich mit den Generationen pflanzt sich das dann auch nicht gewalttätig fort. Man wird in einer Religion geboren. Von dort her ist natürlich die Kultur in dem Sinn schon eine total andere und hat nicht, ich glaube auch nicht, dass sie das ethische Potenzial hat. Das müsste sie auch mal bewiesen haben in diesen 1400, 1300 Jahren, wo es den Islam gibt. Aber insgesamt sind die anderen Religionen in einem muslimisch dominierten Land nicht gleichwertig. Und man hat auch nicht die gleiche Chance, da Verantwortung überzunehmen für das Land, wie das im Christentum möglich ist.
Es gibt ein Ranking, wo ja die Länder aufzählt, wo Christen am meisten bedroht sind. Sei es jetzt durch Verfolgung, Gewalt, allgemein Einschränkung von ihrem Glauben. Und dort ist natürlich schon auffällig, dass das alles Länder sind, wo der Islam die Hauptreligion ist, gleichzeitig, dass man halt eben auch die Überzeugung hat in diesen Terrorattacken, dass man, für mich ist das so, wenn man einen Weihnachtsmarkt angreift, geht es darum, dass man ein Fest, einen Ort angreifen will, wo christliche Werte ja auch gefeiert werden. Und aus meiner Überzeugung ist es vielleicht eine steile These, aber ich würde sagen, das ist eine der grössten Bedrohungen für das Christentum ist der Islam im Moment, wie er mit Christen umgeht und wie sehr er die Werte auch ablehnt. Teilen Sie meine Meinung?
Ja, ich teile die Meinung, aber wir tun jetzt gerade dazu sagen, damit wir da nicht zu Hassredner abgestempelt werden, dass das eine rein deskriptive Feststellung ist. Wir stellen das einfach fest. Und natürlich, das haben wir jetzt in Einsiedeln gesehen, wo ein afghanischer Muslim da auf den Altar ruft, aufsteht und Mutter Gottes, die ja eigentlich auch im Koran eine heilige Figur ist, Mariam, darf total respektlos. Mhm. So ein ehrwürdiges Heiligtum, das seit Jahrhunderten ist das nie passiert, nicht denkbar gewesen und nie vorkommen. Und sich noch die Krone selber aufsetzt. Das ist natürlich schon, das hat doch auch mit der Einstellung zu tun. Das kann man nicht nur sagen. Also ich kenne jetzt den jungen Herrn nicht, ob der wirklich geisteskrank ist oder in einem schizophrenen Wahn oder was immer gehandelt hat. Aber es ist natürlich schon festzustellen, dass man da eine gewisse Respektlosigkeit auch wie viele Kirchen werden da gezündet, in Frankreich zum Beispiel und so weiter.
Das sind gerade zwei sehr gute Stichworte, ja. Respekt und Frankreich. Das Jahr hat es ja die Olympischen Spiele in Paris und die Eröffnungsfeier, die hat ja zu reden gegeben. Vor allem der Teil, wo Drag Queens und queere Künstler das letzte Abendmahl dargestellt haben. Obwohl, man hat ja dann von den Organisatoren gesagt, es sei nicht das gewesen, es sei etwas anderes gewesen, man hat das bestritten. Trotzdem haben sich unglaublich viele Christen ihren religiösen Gefühl verletzt gefühlt nach dieser Darstellung. Muss man das heutzutage als Christ aushalten, dass man sich in der Welt lustig macht über die Religion?
Ja, wir haben halt ein anderes Vorbild. Der Herr hat sich mit Dornenkrönen lassen, schlagen lassen, man hat ihn angespeit und er hat eine unglaubliche Schmach erlitten und hat die sanftmütig gedreht. Das ist natürlich für uns handlungsanweisend. Mhm. Also insofern sind Christen eben nicht die, die nachher auf die Strasse gehen, alle Läden einschlagen und alles zerstört, um ihrem Zorn und ihrer Entrüstung und ihrem Gefühl Ausdruck zu verleihen, indem sie einfach alles quer abschlagen oder anzünden. Und die Reaktion ist eben da nicht mehr zu erwarten, abgesehen davon, dass das Christentum ein bisschen lau geworden ist und viele gar nicht mehr eine innere, wirkliche, lebendige Beziehung haben zu Christus. Aber das, mit dem ist nicht zu rechnen und darum ist man auch mutiger in der Beleidigung. Also beim Islam überlegt sich mittlerweile jeder zweimal oder dreimal, was er sagt, wie er sagt und was er macht, weil er natürlich mit dieser Reaktion jederzeit kann rechnen und muss rechnen. Und da sieht man schon unterschiedliche Maßstäbe, mit denen gemessen wird. Und da der Olympianlass, das ist ganz eindeutiges Abendmahl gsi. Das haben ja, das hat die Hauptdarstellerin ja selber gesagt, die Interviews im Vorfeld. Und hat, sind Bemerkungen gefallen, wo man ganz klar sieht, die Konnotation. Und dass die Göttermahlzeit, auf die dann der Regisseur sich hinweist von dem genau, Niederländischen, ist ja auch schon eine Persiflage aufs Abendmahl. Ist ja auch schon so eine Provokation gsi, wo mit dem Abendmahl vom Leonardo zusammenhängt. Also da kann man nicht sagen, mit dieser Konnotation, mit dieser Aufstellung optisch, hat doch jeder müssen rechnen, der nur ein bisschen Verstand hat.
Das ist mein erster Gedanke, also,
natürlich,
wenn ich das
natürlich.
Intuitiv
und
ist das.
Und das ist den Millionen von Menschen ist das so gegangen, da kann man nicht sagen, das hat nichts mit dem zu tun. Das sind Schutzbehauptungen und das ist total unaufrichtig. Und das ist natürlich auch bösartig, dass man da so immer, auch in einem so einen Anlass, der total einen anderen Sinn hat, sich getraut, so einen Angriff auf das Christentum zu fahren, wegen der Frage der Homosexualität. Das ist ja immer wieder das Gleiche.
Hinter dieser Darstellung ist ja vor allem die LGBTQ-Bewegung gestanden. Das ist ja gerade eine Bewegung, die sich selber sagt, wir wollen einfach wir selber sein, wir wollen in Frieden leben. Und trotzdem ist der Eindruck da, dass sich gerade diese Bewegung sehr vom Christentum offensichtlich bedroht fühlen muss, dass sie immer wieder gegen so Darstellungen zum Beispiel greift, wo halt Christentum und Christen auch angreift. Wie kann man das erklären? Wieso fühlen die sich so bedroht?
Ja, es ist vielleicht noch mehr der Katholizismus, wo sie angreifen, weil wenn sie den katholischen Katechismus lesen, dann steht dort, wir müssen die Menschen, die so eine sexuelle Orientierung und Neigung haben, zur Gleichgeschlechtlichkeit, müssen wir natürlich mit höchstem Respekt, das sind Mitmenschen, jeder Mensch hat seine Würde, sein Gewissen, seine Freiheit, und so weiter. Das ist ja selbstverständlich, dass wir da das alles respektieren und mit Respekt und einander begegnen und egal, was einer denkt und so weiter. Oder wie einer lebt, er ist mein Mitmensch. Mhm. Das lehrt mich ja als Christentum, dass jeder mein Nächsten ist, für den ich mich einsetzen muss. Das ist ja gerade das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Aber und das ist eben das Problem von unserer Zeit, dass wir Gefühle, wir haben ja keine Objektivität mehr, dass man gleichzeitig kann sagen, nach katholischem Glauben ist das eine ungeordnete Neigung, weil sie in der natürlichen Wahrheit, wo Gott jede Sache hineingelegt hat, widerspricht, dass eben der Mann in seiner ganzen Beschaffenheit auf die Frau hin konzipiert ist vom Schöpfer und auch körperlich die Komplementarität kann vollziehen in der sexuellen Vereinigung, wo sie ein Einziges werden und so weiter. Das ist einfach nicht in der gleichen Art möglich mit einem gleichgeschlechtlichen Partner nach unserer Philosophie und nach unserer Durchdringung von der Sexualität, was muss sie zum Ausdruck bringen, worin besteht sie, was ist ihren Wert und so weiter. Aber dass man das nicht mehr erträgt, dass man in der Postmoderne, ich habe ja Philosophie viel müssen studieren, da sagt man ja, alles ist subjektiv, also ist alles relativ. Also wenn wir eine pluralistische Gesellschaft, die je von Leben und Leben lassen. Man sieht aber jetzt, nachdem man in der Philosophie hat man gesagt, Ende der Wahrheit, es gibt keine absolute Wahrheit, niemand hat Recht, niemand hat die Wahrheit beachtet, an Kirche nicht, an das Christentum nicht und so weiter. So hat das tönt. Das ist auch jetzt ganz breit angekommen beim normalen Bürger. Du hast die Wahrheit nicht beachtet. Wenn es für dich stimmt, okay, für mich stimmt es nicht. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Aber da gibt es ja keine Objektivität mehr. Wenn etwas wahr ist, ist es für dich und für mich wahr. Und wenn etwas wahr ist, dann ist es wahr, ob mein Gefühl schön ist oder nicht schön ist. Darum sagt man die harte Wahrheit. Eben, weil die Wahrheit dann, man kann mein Gefühl befremden und für mein Gefühl hart sein. Aber es ist halt wahr. Ich muss akzeptieren und mein Gefühl transzendieren. Jetzt, wo wir die Wahrheit abgeschafft haben und die Bemühung um Objektivität und Intersubjektivität, herrscht nur noch Gefühl. Ich fühle mich als Mann oder ich fühle mich als Frau, obwohl ich ein Mann bin. Bin ich jetzt auch eine Frau und ich will auch vom Gesetz her als Frau behandelt und geschützt werden. Ich will das können rechtlich einfordern. Es ist sogar strafbar, wenn es einer nicht akzeptiert. Und so gehe ich im Frauensport mit meinem total männlichen Körper und mit meiner männlichen Kraft. Ich bin aber eben eine Frau. Und so weiter. Das heisst, Subjektivität schafft sich eine Wirklichkeit. Und sagt, die anderen müssen die Wirklichkeit akzeptieren, die ich erschaffe, weil es für mich so stimmt. Obwohl jeder sieht, dass der XY ist, in jeder Zelle, in jedem Chromosomensatz und so weiter, ist der XY. Und auch die Angleichungen, die Operationen sind ja rein phänomenologische Eingriffe. Sie sind ja auch unglaublich nachhaltige und schwere Eingriffe. Und sie können nicht wirklich eine neue Realität erschaffen, sondern man spielt dann eigentlich einfach eine andere Rolle. Eine, wo man das Gefühl hat, die passt besser zu mir. Aber ich glaube nicht, dass man im falschen Körper geboren werden kann. Das ist ein psychologisches Problem, wenn ich das Gefühl habe, im falschen Körper zu sein. Und so weiter. Aber der Mensch ist eine liebseelische Einheit. Er existiert weder als bloßer Klumpen Fleisch noch als bloßer Geist, sondern er ist eben nicht nur Körper, sondern auch Seele. Er ist liebseelisch und das ist eine integrative Einheit. Und darum kann man nicht im falschen Körper geboren werden. Aber ich kann natürlich schon nachvollziehen, dass es sehr viele psychische, affektive, emotionale Probleme kann geben in der Entwicklung unserer Psyche und Einflüsse, die da sind und auch irrationale Voraussetzungen, die man fast nicht aufklären kann, woher das kommt, warum ein Mensch so fühlt. Und mit dem muss man richtig umgehen. Aber man kann nicht sagen, man kann ja wegen dem nicht einfach die ganze natürliche Ordnung auf den Kopf stellen, die gegen den gesunden Menschenverstand ist mittlerweile. Es ist einfach gegen den Common Sense. Der Common Sense ist da, der natürliche Verstand, der Alltagsverstand funktioniert beim grossen Durchschnitt der Menschen. Es sind ja immer Minderheitenphänomene, die damit Probleme haben. Aber 97% von der Menschheit hat kein Problem mit dem und ist heterosexuell. Also kann man das auch nie in dem Sinn normalisieren, im Sinn vom Wort, dass das Norm wird, allgemeine Norm wird, weil die Menschen werden immer eine Minderheit bleiben. Das heisst, sie werden immer unter einem gewissen Rechtfertigungszwang stehen gegenüber der Mehrheit, einfach rein faktisch. Gegenüber der Mehrheit, dass sie sich für ihren Lebensstil oder für ihre sexuelle Orientierung erklären, sagen wir es mal so.
Wir haben über die Gefahren geredet vom Christentum und da muss man sich doch auch die Frage stellen, wenn man sieht, dass die Werte, die Traditionen, dass die verloren gehen oder immer weniger an Bedeutung haben in unserer Gesellschaft, was kann man denn machen, damit die Werte, die christliche Glauben, wieder mehr Wert in unserer Gesellschaft bekommt?
Ja, da muss jeder bei sich selber anfangen. Man kann das nicht dekretieren. Man kann nicht so ein Phänomen hervorbringen als eine kulturelle Einheit oder eine Übereinstimmung im Glauben und in der inneren Orientierung. Sondern jede Gesellschaft muss sich das immer wieder erarbeiten. Eine Generation kann verlieren, was eine vorausgehende Generation im hohen Maß noch gehabt hat. Nach dem Holocaust, nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn Sie da die Reden anhören, da hat es so eine Übereinstimmigkeit gegeben, dass das Christentum die einzige Antwort ist auf die Situation. Und darum haben wir auch die christlichen Politiker gehabt, die auch von einem christlichen Europa geträumt haben damals. Und das ist jetzt schon wieder am, die Generation jetzt verliert das bereits wieder, weil sie die historische Erfahrung nicht hat. Was kommt nach dem Christentum, wenn man so einen Wahn etabliert wie der Nationalsozialismus, der ja auch einen Übermensch hat wollen hervorbringen und eine neue Weltordnung schaffen und in einer unglaublichen Hybris von einem 2000-jährigen Reich, ist auch ein bisschen ein Anklang als Christentum geredet hat, als Alternativen. Und schon nach 12 Jahren gescheitert ist der Kommunismus nach 100 Jahren. Ich glaube eben selber nicht daran, dass etwas Besseres kommt. Mhm. Es sind ja nicht alles immer Heilige, auch nicht die christlichen Herrscher sind persönlich immer auf einem hohen Niveau von Heiligkeit gsi. Einzelne schon, wie zum Beispiel der Ludwig der IX. In dem Sinn kann der Mensch immer sünden und auch als Kollektiv kann er sündigen. Aber trotzdem, das Christentum, man muss, wie bei der Musik, das Orchester kann sehr schlecht spielen, aber Mozart ist nun mal einfach eine göttliche Musik und der Komponist ist auch ein Genie. Also Genie verliert nicht den Glanz und die Musik nicht den Wert, nur weil das Orchester schlecht spielt. Und so kann man es eins zu eins in Analogie vom Christentum auch sagen. Wir brauchen halt gute, virtuose Spieler. Mhm. Wir brauchen Orchester, wo die Musik gut aufführen. Und so, dass sie auch im Komponist, nämlich Christus Gott, zur Ehre gereicht und nicht zur Schande.
Zum Schluss, Bischof Marianne, haben Sie noch ein paar besinnliche Worte für unsere Zuhörer da zum Heiligabend?
Ich habe meine Glaubensfragen nie philosophisch argumentativ können lösen, weil es gibt für jeden Irrtum, für jede Dummheit kann man eine Philosophie erfinden. Und jedes Argument findet ein Gegenargument. Ich glaube, so kann man die Frage nicht lösen, ob Gott wirklich Mensch geworden ist und ob Jesus wirklich seinen Anspruch mit Recht stellt, dass er den Weg, das Leben und die Wahrheit in Person ist. Tür zum Vater. Und das kann man nur im Gebet lösen. Ich habe es so gelöst, dass ich einfach angefangen habe zu beten. Ich habe einfach gebetet mit 14, wo ich so das Gefühl nicht mehr sicher war, ob es Gott gibt oder ob das Christentum Recht hat oder ob es nicht eine andere Religion oder Philosophie besser ist. Habe ich einfach gebetet, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann möchte ich dich erkennen. Bitte zeig mir die Wahrheit. Zeig mir, wo du bist und wo du nicht bist. Und wenn du wirklich Mensch geworden bist und Jesus der Sohn Gottes ist, Gott, wahrer Gott und wahrer Mensch, und wenn er wirklich die Wahrheit ist, bitte hilf mir, dass ich das erkennen kann in meinem Gewissen und da zu einer inneren Sicherheit komme. Und da, ich habe gedacht, das muss Gott beantworten, da kann er nicht kneifen. Der Böck ist jetzt bei ihm. Also, wenn ich so ehrlich suche, anklopfe, er hat ja auch gesagt, wer anklopft, dem wird aufgetan. Also, wenn ich so ehrlich suche und Gott frage, lieber Gott, gibt's dich überhaupt? Bist du da? Hörst du mich? Oder gibt's keinen Gott? Ja, dann habe ich die Luft rausgeredet. Aber wenn es einen gibt, dann hat er mich gehört. Und dann muss doch eine Antwort kommen im Laufe des Lebens auf so ein Gebet. Sonst ist Gott nicht Gott. Und ich würde mal vielleicht jedem wieder ans Herz legen, dass er sich da ernsthaft fragt, ob nicht da in dem Kind, wo wir da den Geburtstag feiern, nicht ein unglaubliches Geheimnis waltet und etwas, was uns total glücklich machen kann und unsere Existenz verändern. Der Papst Benedikt, das habe ich neu im Hinblick auf unseren Podcast, habe ich mir das rausgeschrieben, hat da geschrieben, Gott hat die Welt durch seine Menschwerdung nicht in ein irdisches Paradies umgezaubert, wie wir es uns wünschen würden, aber er hat ein stilles Licht der Liebe und des Erbarmens in sie eingesenkt, das er nicht mehr erlöschen lässt. Es ist eine Einladung an unsere Demut, an unsere Freiheit, an unsere Liebe. Für dieses Licht sollten wir an Weihnachten wieder neu unser Herz öffnen. Und ich meine, das gängt mit einem ganz einfachen, schlichten Gebet. Und dann ist es an Christus, an Gott, dann in meinem Gewissen so ein Trost oder so eine Erfahrung zu vermitteln, dass ich mir danach sicher werde, doch, das ist mein Weg, auf dem ich laufen will. Und das ist das Licht, in dem ich meine Kinder erziehen will.
Das sind besinnliche Worte noch zum Schluss. Das war es mit dem Nebelspalterinnen-Spezial. Herzlichen Dank, Bischof Marianne, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Mein Name ist Gamilote und wir hören uns nächsten Dienstag wieder zu einer neuen Folge Nebelspalterinnen. Das wieder in Normalbesetzung. Und zum Schluss, ich wünsche allen frohe Weihnachten.
Ich auch. Herzlichen Dank.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Gano und der Gamilote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.